Ihnen drei Überschriften für euch heute. Die erste Überschrift heißt Oberfläche, die zweite Überschrift Tiefe und die dritte Überschrift Schmerz. Also Oberfläche, Tiefe, Schmerz. Wir fangen mal mit Oberfläche an. Was glaubt ihr, ist heute in unserer Gesellschaft wirklich wichtig? Habt ihr Vorschläge, habt ihr Ideen?
Die Oberfläche einer Apfelsine ist wichtig.
Okay. Ob das jetzt ein gesellschaftsrelevantes Thema ist, da weiß ich, bin ich mir nicht so sicher, aber okay, gibt es andere Ideen. Ihr müsst es nicht unbedingt jetzt mit dem Wort Oberfläche verbinden. Ja? Also das ist bloß das, was sich im Laufe hoffentlich entfaltet, dass es um Oberfläche geht. Aber was ist unserer Gesellschaft wichtig?
Die FFP2-Maske.
Nicht mehr, glaube ich.
Sicherheit.
Sicherheit, okay.
Energiesicherheit.
Energiesicherheit, okay. Hm.
Militärische.
Militärische Sicherheit, okay. Noch andere Ideen? Vielleicht mehr persönliche Sachen, weil man selber mit militärischer Sicherheit, es gibt ja ein Kriegswaffengesetz, man darf sich keine Panzerfaust kaufen, das ist schwierig.
Anerkennung.
Anerkennung, okay, ja, das klingt schon mal gut. Anerkennung.
Leistung.
Leistung, was noch?
Trinkwasser.
Trinkwasser, ja, okay.
Frieden in den Beziehungen,
okay. Also es gibt viele Sachen. Ich frage mal aus einer anderen Perspektive. Was glaubt ihr, was ist die Basis des Erfolgs von Social Media? Ja, also Social Media, WhatsApp, Facebook, TikTok. Ich bin nicht auf dem neuesten Stand. Ja, es, Facebook ist, glaube ich, nicht mehr das. Follower, ja, okay.
Was ist denn das?
Follower, also Nachfolger. Also das ist im Grunde, du machst ihn... Nein, nein, nein. Bei Instagram und Facebook gibt es nicht nur Jesus-Nachfolger. Aber also Follower sind die, die quasi dein Fotoalbum angucken. Ja, 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 ist wie ein Fotoalbum, genau. Also wenn du es mal googelst, dann ist der Schlüssel des Erfolgs für Social Media der Wunsch nach Information. Ja, okay, aber... Ich glaube, es steckt noch ein bisschen was anderes dahinter. Ich verbinde es mal mit einer Geste. Vielleicht wisst ihr dann, worauf ich hinaus will. Eine Sache war schon dabei. Also eine Geste, ja?
Gesehen werden.
Gesehen werden, okay. Ja. Also, das war eins. Ich habe versucht, ein Selfie zu machen. Ihr habt gesehen, ich mache das nicht so oft. Ja? Also so ein Selfie, ein Foto mit der eigenen Kamera. Ja, das war ein Selfie. Das ist vielen Leuten heute unheimlich wichtig, ja, dass das, was sie dann über diese sozialen Plattformen verbreiten, dass das gesehen wird, dass ihre Freunde, ihre Familie und vielleicht auch ganz Fremde das sehen und dass das eigentlich so ganz vernünftig und ganz gut aussieht. Ich glaube tatsächlich, dass das eine Sehnsucht ausdrückt. Es geht um Sehen und gesehen werden. Und ich habe mich gefragt, ist das eine Modeerscheinung? Ist das neu? Weil Social Media gibt es noch nicht so lange, Internet auch nicht so lange. Wir können uns alle noch an Zeiten erinnern, wo man zum Telefon auf die Straße, zum Telefonieren auf die Straße gehen musste, ja, zur Telefonzelle. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es eine Modeerscheinung ist, weil ich habe was gefunden. Der römische Dichter Ovid, der lebte in der Zeit 43 vor Christus bis 17 nach Christus. Also tatsächlich in der Zeit, wo auch ein Stück weit, wo auch Christus gelebt hat. Und der schreibt, Frauen kommen zu sehen und auch um gesehen zu werden. Frauen kommen, um zu sehen und auch um gesehen zu werden. Und ich glaube tatsächlich, also wie gesagt, zur Zeit, als Christus geboren wurde, ja, hat er das gesagt. Und ich glaube tatsächlich, dass wir Männer seit jeher eitel und emanzipiert genug sind, dass das auch auf uns zutrifft. Das trifft, glaube ich, nicht nur auf Frauen zu. Dass es eine Relevanz hat, gesehen zu werden und zu sehen. Im Arbeitsleben gibt es längst ein offenes Geheimnis, dass Wertschätzung, ja, dass man gesehen wird, dass das ein Schlüssel für Mitarbeiterführung ist. Also wenn du dein Unternehmen wirklich kaputt machen willst, dann musst du einfach deine Mitarbeiter nicht mehr sehen. Dann musst du aufhören, ihnen Wertschätzung entgegenzubringen. Das ist ein sicherer Weg, um wirklich Probleme zu schaffen. Ein Schlüssel des Erfolgs ist Wertschätzung, seine Mitarbeiter zu sehen. Und nicht nur das, wenn du im Job weiterkommen willst, dann musst du sicher gehen, dass du gesehen wirst. Wenn du im Job weiterkommen willst, musst du sicher gehen, dass du gesehen wirst. Und am besten von dem, der entscheidet, ob du weiterkommst oder nicht. Ich habe da gerade so eine Geschichte von jemandem im Kopf, der eigentlich so gegen seinen Willen gesagt bekommt, du musst jetzt aber dich präsentieren bei denen, die dich dann sehen müssen. Und spätestens jetzt sind wir auch für mich in so einem Bereich angelangt, der mir so ein bisschen gegen den Strich geht, bei der nächsten Sache noch mehr. Georg Volkmar Graf Zedwitz Arnim, ganz komplizierter Name, der war Kommunikationschef bei BASF und der bringt es mit dem Titel eines Buches auf den Punkt, das er geschrieben hat, über erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit. Und zwar sagt er, tue Gutes und... Genau, tue Gutes und rede darüber. Also er ist der Erfinder quasi dieses Spruchs. Den haben wir ja hier in der Gemeinde auch das ein oder andere Mal gehört. Also sorge dafür, dass du gesehen wirst. Im Idealfall bei etwas, was gut ist. Ja? Sorge dafür, dass du gesehen wirst. Und dieses dafür sorgen, dass man gesehen wird, das kann wirklich kuriose Blüten treiben. Eine Geschichte aus meinem Leben. Ich selber mag es wirklich sehr früh zur Arbeit zu gehen. Ich mag das einfach. Ja? Früh aufzustehen, früh auf der Arbeit zu sein. Und die Anzahl derer, die auch so früh da sind wie ich, die ist sehr gering. Ich würde mal so sagen, das sind so ungefähr 3 Leute. Also von 80 Leuten bei meinem Job, 3 Leute sind auch so früh da wie ich. Wir haben einen neuen Chef. Der ist zwar nicht so früh da wie ich, aber auch früher als der Durchschnitt der Leute. Auf einmal sehe ich Gesichter zu einer Uhrzeit, die sonst, na sagen wir mal, bestenfalls 1 bis 2 Stunden später da sind, normalerweise. Auf einmal sind die ganz früh da. Und interessanterweise nicht nur in ihrem Büro, sondern in einer auffälligen Lauffrequenz vor dem Büro des neuen Chefs gesehen werden. Man sagte mir, es ginge sogar so weit, dass es den einen oder anderen gibt, der bei einer Veranstaltung gegen den Takt klatscht. Ja, also wenn das Klatschen einen bestimmten Rhythmus hat, dass derjenige oder diejenige gegen den Takt klatscht, um ein bisschen aufzufallen, um herauszustechen. Also das sind dann kuriose Stilblüten. Also die Mittel, um gesehen zu werden, sind offenbar sehr unterschiedlich. Ehe, Familie, Freunde, Arbeit, Gemeinde. Es scheint irgendwie aber auch zu unserer Grundprogrammierung zu gehören, dass wir gesehen und wahrgenommen werden wollen. Wir treiben es vielleicht nicht so weit, dass wir extra irgendwo lang gehen, ja? Aber dieses gesehen werden wollen, das gehört irgendwie zu uns dazu. Und nun haben wir mit der Jahreslosung für dieses Jahr einen Spruch, der uns genau da abzuholen scheint. Der scheint uns genau da abzuholen. Du bist ein Gott, der mich sieht. 1. Mose, also Genesis 16, Vers 13. Du bist ein Gott, der mich sieht. Die Jahreslosung, der Jahresbibelvers für 2023. So, jetzt könnten wir uns also entspannen, zurücklehnen und sagen, alles klar. Wir wissen, wir werden vom Höchsten gesehen. Ums, aus die Maus, fertig, das war's, Predigt vorbei. Nee, das war's noch nicht. Ich habe euch ein bisschen was Lyrisches mitgebracht und danach geht's weiter. Das war übrigens das Thema Oberfläche. Nach der Lyrik kommen wir zum Thema Tiefe. Ich hoffe, das klappt mit dem Video. Können wir das Licht löschen?
Ich sehe dich. Ich bin der Ich Bin. Jahwe, Gott, Elohim. Ich bin immer da. Bin Alpha und Omega. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Bin in der Wüste der ersehnte Regen. Man nennt mich auch Lebensquelle, denn ich stille deinen Durst auf ewig. Ich bin ein König. Bin dein Tröster und Erlöser, dein Retter, dein Begleiter. Ich bin dein Lehrer, dein Meister. Ich bin die Liebe, die dich erfüllt und dich umhüllt. Ich bin Licht. Dunkelheit gibt es bei mir nicht. Ich bin dein Hirte. Ich führe dich, denn schließlich bin ich dein Vater, dein Papa. Ich bin dein Schöpfer und Macher. Ich bin der, der dich am besten kennt, der dich bei deinem Namen nennt. Ich bin dein Fels, dein Zufluchtsort und mein Wort bleibt für alle Zeit bestehen. Du wirst von mir gesehen. Ich sehe dich. Sehen. Ein starkes Verb, zwei Silben. 11 Bedeutungen sind im Duden zu finden. Heutzutage geht es hier auf Erden oft um Sehen und Gesehen werden. Es geht darum, sich selbst zu präsentieren, sich im richtigen Licht zu platzieren, sich zu idealisieren und dann herumzustolzieren. Alles nur, um gesehen zu werden. Dabei verbergen die meisten Menschen ihr wahres Ich. Wirklich gesehen werden sie sicherlich nicht. Menschen sehen oft nicht genau hin, doch das ist nicht der Sinn von diesem Sinn. Wenn ich sage, ich sehe dich, dann meine ich das nicht oberflächlich. Dich sehen bedeutet für mich, dich bis ins Kleinste zu verstehen. Mein Blick geht tief ins Herz. Ich sehe all die Freuden und all den Schmerz. Ich sehe dich alleine auf dem Schulhof stehen, sehe deine zerbrochenen Träume und Ideen. Ich sehe, wenn deine Kinder alles von dir abverlangen und deine Angst, im Job neu anzufangen. Ich sehe trotz deiner Beliebtheit deine Selbstzweifel und deine Einsamkeit. Ich sehe deine Narben auf dem Arm, sehe die aufgestaute Wut gegen deinen Nachbarn. Ich sehe, wie du dem Gruppenzwang nachgibst und mich verleugnest, obwohl du mich liebst. Ich sehe aber auch dein Feuer im Glauben. Wenn dir was gefällt, sehe ich das Funkeln in deinen Augen. Ich sehe, wenn du einem Fremden ein Lächeln schenkst oder einen Freund in die richtigen Bahnen lenkst. Ich sehe dein Demonstrieren für Gerechtigkeit, sehe deine Geduld im Ehestreit. Ich sehe, wie du dich für Kollegen einsetzt und deinen Chef trotz Schwierigkeiten wertschätzt. Ich sehe, wie du an andere denkst und dich selbst dabei vergisst. Mein Kind, ich sehe dich, wie du wirklich bist. Du würdest meine Liebe zu dir noch mehr verstehen, würdest du dich einmal durch meine Augen sehen. Ich sehe dich. Du bist mein und das wirst du immer sein. Von mir erdacht und gemacht habe ich dich bewusst auf diese Welt gebracht. Du bist von mir gewollt, gehörst zu meiner Familie, meinem Volk. Du bist mein Fleisch und Blut, mein Hab und Gut. Ich habe mich geopfert für dich, denn du bist unvorstellbar kostbar für mich. Du bist ein Unikat, von dir gibt es keine Kopie, kein Duplikat. Du bist Wunder und bedeutungsvoll. Und für das Protokoll, meine Liebe für dich ist grenzenlos. Dich sehe ich an und ich bin einfach nur sprachlos. Denn du bist ein Kunstwerk, weißt du das? Du bist zwar nicht perfekt, aber weißt du was? Meine guten Gedanken über dich sind zahlreich. Du bist engelsgleich. Du bist von so unschätzbarem Wert. Mein Kind, du wirst von mir begehrt. Du bist einzigartig, liebenswürdig. Du bist mir wichtig. Du bist ein Königskind. Dazu bist du bestimmt. Du bist mir nicht egal. Und ich sage es dir gerne noch einmal. Lerne zu begreifen und zu verstehen. Du wirst von mir gesehen.
Du wirst von mir gesehen. Tiefe. Wie sieht er, wie sieht Gott der Höchste mich denn? Was sieht er? Alles durch und durch? Sind wir nackt vor ihm, wie Adam und Eva? Ist das ein Sehen, was mich beschämt und ich versteck mich? Oder ist das ein Sehen, was mir Geborgenheit gibt? Wenn Jesus in Lukas 12,7 sagt, dass unsere Haare auf dem Kopf gezählt sind, also unsere Haare auf dem Kopf gezählt, was für eine krasse Inventur. wenn Paulus an die Kolosser in Kapitel 1, Vers 16 schreibt, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Denn er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Damit ist Christus gemeint. Wenn wir das lesen, dann merken wir, es könnte bei diesem gesehen werden über so diese reine Hilfeleistung oder das reine Technische, es könnte darüber hinausgehen. Die Bedeutung des Schöpfers für die Schöpfung, die Bedeutung von Jesus für die Schöpfung. Aber was hat Jesus überhaupt mit diesem Spruch, mit diesem Jahresspruch zu tun? Es geht um Hagar. Es geht um die Magd von Abraham und Sarah, 2000 Jahre vor der Geburt von Jesus. Was hat Jesus damit zu tun? Nun, Geschwister, Kontext ist King. Damit will ich sagen, es lohnt sich, auch gerade bei so einzelnen herausgenommenen Versen oder Wortfetzen sind es ja teilweise nur, sich das durchzulesen, was davor und danach steht und das im Zusammenhang zu sehen. Und deswegen konfrontiere ich euch heute mit dem ganzen Kapitel. Genesis, also 1. Buch Mose, Kapitel 16. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder, aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, die ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar, das heißt, sie haben miteinander geschlafen, und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr: Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannten den Namen des Herrn. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach: Habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Barit. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham gab seinem Sohn, den ihm Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar. Nun, die Geschichte scheint weit weg zu sein, ja? Also über 4000 Jahre. Darum möchte ich euch etwas Aktuelles aus meinem Leben berichten. Nee, ich bin nicht schwanger und Anja hat mich auch nicht zum Sterben in die Wüste geschickt. Aber auch ich habe die sehende Gnade Gottes erlebt und das ist gar nicht lange her. Zur Vorbereitung unseres Zusammenseins hier nach Heiligabend haben wir nochmal zusammengesessen mit ein paar unserer iranischen Geschwister, waren wir zusammen, nur dann war auch dabei, einige haben geholfen vorzubereiten. Und bei der Vorbereitung ist Folgendes passiert. Und zwar ist mir die Einkaufskiste mit dem Essen zerbrochen. Alles fiel auf den Weg und die Straße und unter das Auto. 12 Gläser Würstchen und 6 Container Kartoffelsalat aus 1 Meter Höhe. Als ich wegfahren will, um den Schaden zu begutachten und um anzufangen aufzuräumen, kommt hinter mir ein Auto. Ich denke so, der fährt auch noch dicht auf, dieser Idiot. Und überhaupt, warum passiert mir das jetzt hier, wo ich doch eigentlich gerade diene? Soweit meine Wahrnehmung. Gott ist aber nicht Wahrnehmung, sondern Gott ist Realität. Realität ist, dass ich der Idiot war, weil ich 15 Kilo Lebensmittel in einer quackigen Einkaufskiste transportieren wollte, aus Plastik. Der Mann steigt aus dem Auto aus, es ist unser Hans. Und na klar, setzt er sofort sein Auto zurück. Als er sieht und hört, was mir passiert ist, greift er zu, hilft. Hilfe in der Not, ich stand nicht alleine. Gott verherrlicht sich. Erinnert euch an 12 Würstchengläser aus 1 Meter Höhe auf Steinweg und Asphalt unter das Auto? Nicht ein Glas ist zerbrochen. Nicht ein Glas ist zerbrochen. Gott verherrlicht sich. Kaputt gegangen sind 2 Container Kartoffelsalat in solchen Plastikdosen. Ich fahre in den Supermarkt zurück. Wie viele Container Kartoffelsalat liegen noch im Kühlregal? 2. Gott verherrlicht sich. Ich komme zum Schmerz. Wir kommen zurück zum Predigtext und ich habe an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen was gehört und gesehen, wie was mit diesem Vers passiert, ja? Also wie dieser Vers gedeutet wird und wie man ihn verstehen möchte. Ich denke erstmal, als ich mich auch mit 1, 2 Wörtern befasst habe, die in dem Text drinstehen, ich glaube, unserem Kniefti, unserem Christian, hätte das heute gut gefallen. Warum? Einer von Christians Spitznamen war Roy und das hebräische Wort, was dort steht für den Namen, den Hagar Gott da gibt, ist El-Roy, El-Roi. Du bist der Gott, der mich sieht. Und nachdem ich den Text, nachdem wir diesen Text jetzt gehört haben, merken wir, so richtig ums Sehen und gesehen werden, wie das, was ich am Anfang gesagt habe, also das ist, hier geht es nicht um eine Facebook-Story, ja? Hier geht es nicht um den heißesten Scheiß von TikTok, sondern hier geht es um was anderes. Hier geht es um einen Bericht über das Scheitern von Menschen und darum, wie Gott seine Gnade ausrollt. Was ist passiert? Abraham und Sarai haben eine Verheißung von Gott. Und dann entwickelt sich eine richtige Dynamik des Versagens. Abraham, Sarai und Hagar versagen. So eine richtige Spirale des Scheiterns. Und ich habe mal die 6 Tiefpunkte, die ich gesehen habe, rausgegriffen. Erstens, es geht schon damit los, was wir jetzt hier in unserem Text nicht gelesen haben, aber was wir wissen, dass Sarai lacht bei der Ankündigung von Nachkommenschaft. Und sie vertraut nicht. Sie vertraut nicht. Und dann passt dann der zweite Fehler, das zweite Versagen. Sarai nimmt das Heft des Handelns selbst in die Hand. Sie ist diejenige, die sagt, das kriegen wir hin, hier meine Magd, die sollst du nehmen. Das dritte Versagen trifft Abraham. Abraham als Mann, als Oberhaupt der Familie, kommt seiner Verantwortung nicht nach. Vielleicht war Hagar auch nicht hässlich, auf jeden Fall war sie jünger. Vielleicht hat das eine Rolle gespielt, das wissen wir nicht. Aber er kommt seiner Verantwortung nicht nach. Seiner Verantwortung zu sagen, das ist nicht die Verheißung. Seiner Verantwortung zu führen. Das vierte Versagen trifft Hagar. Hagar, nicht, dass sie schwanger wird, das ist nicht ihr Versagen, aber dass sie dann hochmütig wird, dass sie sich erhebt gegen ihre Chefin. Wir verstehen das so ein bisschen, wenn später der Engel des Herrn zu ihr sagt, geh zurück, demütige dich unter ihre Hand. Das war auch schon vorher richtig, nicht erst zu dem Zeitpunkt, weil es um Leben und Tod ging. Das fünfte Versagen wieder, das trifft Abraham. Er bekommt die Möglichkeit des Handelns von Sarai quasi auf dem Silbertablett serviert. Mach was, sagt sie, mach was. Guck dir das an, das geht so nicht. Sie fordert ihn zum Handeln auf und er versagt schon wieder. Er führt nicht, sondern er überlässt es Sarai. Und ich sage nicht, dass Frauen keine Entscheidung treffen sollen oder müssen, aber schaut mal auf diese Situation. Sarah in dieser Situation ist, das Fachwort heißt emotional kompromittiert. Sarah ist ja die leidet unter dieser Situation. Die eigentlich in ihrer Rolle nicht gewertschätzt wird von der Magd. Und sie kriegt jetzt von Abraham gesagt, das delegiere ich an dich. Mach du. Sarah ist emotional kompromittiert. Das heißt, ihr fehlt in dieser Situation die erforderliche Distanz für eine weise Reaktion. Und es ist normal, dass man in so einer emotional aufgeladenen Situation keine vernünftige Entscheidung treffen kann. Aber Abraham lässt sie damit allein. Eine Zwischenanmerkung. So aktuell ist die Bibel, weil ehrlich gesagt, das kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Mein Eindruck ist jedenfalls, dass viele Probleme in Familien, in Ehen, manchmal auch in Gemeinden, in der Gesellschaft daher rühren, dass keine Verantwortung übernommen wird. Dass eine zugewiesene Berufung nicht ausgefüllt wird. Und dann kommt die Spitze des Ganzen, das sechste Versagen. Sarah reagiert herzlos und macht Hagar, wie später beim Tempelritual, zum Sündenbock, schickt sie in die Wüste. Hagar ist der Sündenbock, ab in die Wüste. Sterben soll sie. Und das Kind auch, was in ihrem Körper heranwächst. Bevor es weitergeht zum Thema Schmerz, zwei kleine Exkurse. Exkurs 1, wirklich hochinteressant in diesem Text, auch wenn es vielleicht nicht die Kernaussage ist, aber ist diese Figur des Engels des Herrn. Schaut mal, wie er spricht in der Ich-Form. Ich mache dich zu einem großen Volk. Und die Antwort, die Reaktion von Hagar ist unsere Jahreslosung. Du, also sie spricht mit dem Engel des Herrn, du bist der Gott, der mich sieht. Das ist eine sogenannte Theophanie. Theophanie ist, ich sag mal, eine Erscheinung oder ein Gott kommt in einer Erscheinung. Und es gibt den einen oder anderen, der es so interpretiert und sagt, der Engel des Herrn, das ist Christus vor seiner Fleischwerdung. Finde ich interessant, diesen Gedanken. Auf jeden Fall können wir nicht wegdiskutieren, dass hier der Ich Bin spricht. Exkurs 2. Es gibt immer noch Unwissende, die denken, die Bibel würde Frauen herabstufen und nicht würdigen. Falsch. Diese Zuwendung Gottes zu Hagar, 4000 Jahre von hier aus gesehen, also ich sag mal, wenn man schon sagt, zur Zeit von Jesu war es patriarchalisch, also zur Zeit von Abraham, also Abraham ist quasi das mustergültige Bild eines Patriarchen. In dieser Zeit, diese Zuwendung Gottes zu Hagar ist ein klarer Beweis für seine Wertschätzung und dass er bei dem Wert des Menschen nicht nach Mann und Frau unterscheidet. Bei der Rolle, bei dem, was der eine oder der andere Mensch zu tun hat, schon, da gibt es Unterschiede. Ich habe vorhin so lustigerweise gesagt, ich bin nicht schwanger. Ja? Ich sehe vielleicht manchmal ein bisschen so aus, aber das ist eine Sache, das kann ich gar nicht. Ich habe nicht die Berufung dazu. Ich kann gar nicht schwanger werden. Es geht, finde ich, hier wird klar, Gott macht keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, wenn es um den Wert eines Menschen geht. Aber zurück zum Thema. Die Menschen versagen, aber Gott kommt mit Gnade rein. Die Menschen versagen, aber Gott kommt mit Gnade hinein. Und das Versagen in der Welt, auch heute, ist nicht Gottes Versagen, sondern das Versagen der Menschen. Und Gott kommt mit seiner Gnade rein. Das Versagen in der Welt ist nicht Gottes Versagen, sondern das Versagen der Menschen und Gott kommt mit seiner Gnade hinein. Und so wie hier der Engel des Herrn in diese Situation hineinkommt, wird Christus auch wieder hineinkommen. Aber nicht als Baby, was wir gerade gefeiert haben, letzte Woche, sondern als Herrscher. Erkennbar als Gott. Mit diesem "Du bist der Gott, der mich sieht" wird Gnade zum Ausdruck gebracht. Gnade, die Hagar widerfährt. Und auch im Neuen Testament gibt es eine Frau, die das in wahrhaftiger Gnade ansehen thematisiert. Maria in Lukas 1, Vers 48 in ihrem Lobgesang nach der Offenbarung des Engels Gabriel, da ist es nicht der Engel des Herrn, sondern da ist es Gabriel, und dem Besuch von Elisabeth sagt sie in ihrem Loblied: "Meine Seele erhebt den Herrn, dass er angesehen hat meine Niedrigkeit, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd." Er, Gott, schaut nicht weg. Die Schöpfung offenbart, wie kreativ er ist. Und ehrlich gesagt, das ist, war für mich eine bittere Erkenntnis, deswegen auch Schmerz. Wisst ihr, er muss auch kreativ sein. Bei unserem Versagen, bei unserem Scheitern, bei dem, was wir verzapfen und was er daraus macht, das ist ein Vollzeitjob. Das ist ein Vollzeitjob. Es ist wunderbar, wenn er mit seiner Gnade in eine Situation hineinkommt. Ja, er sieht uns. Ich leite aus diesem Bericht aber auch ein Muster ab, was mir sehr aktuell bekannt vorkommt. Erstens, was richtig ist, ist klar: Gott und seiner Verheißung zu vertrauen. Zweitens, der Mensch nimmt es in die eigene Hand. Das geht von "ich muss Gott zur Hand gehen" bis hin zu "ich mache das selber besser als Gott. Ich weiß besser, was gut für mich ist." Drittens, unweigerlich folgt das Scheitern des Menschen. Und viertens, Halleluja, Gott begegnet uns gnädig, denn er sieht uns. Nein, anders, weil Gott gnädig ist, weil das seine Natur ist, sieht er uns. Und das alles zu seiner Verherrlichung. Amen.